Deutschlandfunk, Kultur heute.
Michael Köhler lädt Sie dazu ein. Willkommen. Wir erinnern in dieser Sendung an Alfred Kollerich, den Herausgeber der Literaturzeitschrift Manuskripte, der 89-jährig gestorben ist. Wir hören über alte Theaterberufe wie etwa den Rüstmeister und andere. Und wir hören über das historische grüne Gewölbe Dresdens, aber nicht nur, das wieder für Besucher geöffnet ist. Zuerst aber Kino. Sie heißen etwa Lux, Zentral, Cinema, Lichtburg oder Filmpalast oder ähnlich. Die unterschiedlichen Terminvorgaben zur Wiedereröffnung der Kinos haben in Deutschland zu Uneinheitlichkeit geführt. Nach Hessen etwa ist ab heute Nordrhein-Westfalen wieder dran. Das heißt aber nicht, dass gleich alle Kinos wieder aufmachen. Lichtburg Filmpalast in Oberhausen etwa bleibt noch bis zum 17. Juni geschlossen. In Hessen, Sachsen, Schleswig-Holstein ist der Betrieb schon wieder aufgenommen worden. Wir wollen fragen, was bedeutet das für Verleiher, Kinobetreiber, aber natürlich auch Zuschauer? 10 Wochen standen jetzt die Kinos leer. Sie können wieder öffnen, mit Abstand und Mundschutz natürlich. Grund genug, den Kollegen Rüdiger Suchsland zu fragen. Herr Suchsland, wie geht das jetzt vor sich? Was sind die ersten Regeln?
Ja, so ganz genau weiß man es natürlich nicht, aber was man hört, das lässt nichts Gutes ahnen. Es muss diese Abstandsregeln geben, die haben ja auch gute Gründe. Aber im Kino funktioniert das einfach nicht, weil wir wissen, die Reihe vor uns, die Reihe hinter uns, die ist nicht 1,50 Meter entfernt. Das heißt, wenn ich in einer Reihe sitze, dann ist schon mal die Reihe davor und dahinter leer, zumindest einen größeren Platzbedarf ist dann nötig. Dann ist das Problem, wenn man in der gleichen Reihe sitzt, einer will aufs Klo, normal drängelt er sich vorbei. Jetzt soll das nicht passieren. Das heißt, es kann sein, dass die Reihen nur mit 1 oder 2 Personen oder mit so einer zusammengehörigen Familie besetzt werden. Es gibt unglaublich viele Dinge, die noch nicht klar sind. Dann wird man auch Popcorn und sowas kaufen können. Aber dafür müssen dann erstmal diese üblichen Plastikrahmen gemacht werden, die wir aus dem Supermarkt kennen. Das alles kostet Geld. Die Kinobetreiber haben kein Geld. Die haben schon sehr viel Geld verloren. Es ist ja auch dann die Frage, was für Filme da laufen. Also alle Fragen offen.
Ist die Öffnung eigentlich jetzt für alle Beteiligten gut? Ich habe schon angedeutet, da sind ja eine Menge dran beteiligt. Verleiher, Kinobetreiber, Zuschauer und so weiter.
Nee, die ist sehr schlecht, glaube ich. Es sind die meisten Beteiligten überrumpelt worden. In Bayern, wo erst in 1 oder 2 Wochen aufgemacht wird, da wehren sich die Kinobetreiber schon gegen die Öffnung. Das zeigt gleichzeitig auch, dass den Kinobetreibern teilweise noch ganz gut geht. Wem es gar nicht gut geht, das sind die Verleiher. Denn die Verleiher, die haben das ja auch nicht gewusst. Und das Problem ist auch, dass ein Kinoverleih immer die Filme bundesweit herausbringt. Also der Film startet im ganzen Bundesgebiet im gleichen Tag. Und das kann im Augenblick gar nicht stattfinden, weil ja, Sie haben es erzählt, in allen Bundesländern die Öffnungen verschieden sind. Manche Bundesländer, große Flächenländer wie Bayern, sind noch gar nicht auf. Das ist ein großes Problem. Dann hat man auch überhaupt nicht die Filme. Denn die Amerikaner, die liefern ja nicht die Filme, die angesagt waren. Das heißt, es werden vor allem alte Filme gespielt, Filme, von denen man hofft, dass sie erfolgreich genug sind, zum Beispiel so wie Känguru-Chroniken.
Sie haben es im Grunde schon beantwortet, nämlich Konservenware, weil es gar keine neuen Filme gibt. Das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Große Filme haben in aller Regel einen globalen Filmstart. Wie sieht es mit internationalen Filmen aus? Welche können wir denn jetzt überhaupt erwarten?
Ja, die nächsten Wochen können wir ja gar nichts erwarten. Das muss jetzt nicht nur ein Nachteil sein. Also diese ganzen Sachen, die angekündigt waren, James Bond zum Beispiel, dann Wonder Woman, ein Superheldenfilm, also die richtigen Blockbuster, auch so ein sehr anspruchsvoller, wahrscheinlich anspruchsvoller Film, Christopher Nolan, Tenet, aber halt mit Stars für die ganze Welt gemacht. Nolan ist ja einer der interessantesten Regisseure. Das alles wird verschoben werden, denn für die Filmfirmen, das sind amerikanische Produktionsfirmen, Studios, ist natürlich der US-Markt der eine große wichtige Markt und da ist erstmal alles zu. Lateinamerika ist nicht zu unterschätzen. Also das spielt alles eine wichtige Rolle. Das kann aber auch eine Chance sein für die etwas kleineren Filme. Nächste Woche zum Beispiel startet immerhin ein kolumbianischer Film. Wirklich neu. Ist sehr gut. Der war auf der Berlinale erfolgreich. Und dann muss man auch sagen, es sind ja einige Verleiher kalt erwischt worden, als die Kinos sehr plötzlich auch in jedem Bundesland irgendwann anders zugemacht wurden von der Politik. Und diese Filme, da haben ja viele im Publikum noch gar nicht die Möglichkeit gehabt, die zu sehen. Das wird man jetzt können.
Ganz kurz vielleicht, Sie haben es angesprochen, wenn Hollywood ausfällt, ist das vielleicht Gelegenheit für deutschen und europäischen Film, Punkte zu machen?
Ja, hoffentlich. Man muss halt schauen, welche Filme dann überhaupt da sind. Also wir wissen schon, dass ein Film von Christian Petzold, der bei der Berlinale erfolgreich war, der wird irgendwann starten, aber nicht, wie ursprünglich angekündigt, jetzt in 1-2 Wochen, sondern erst Anfang Juli. Das heißt, da wartet man auch, bis die Kinos im ganzen Bundesgebiet auf sind. Da gilt das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe.
Wichtiger Punkt zum Schluss, von dem ich weiß, dass er Ihnen auch am Herzen liegt. Wie reagiert die Politik auf dieses Bockspringen, möchte ich fast sagen? Kulturrat, Verbände und andere?
Ja, ich meine, es ist ein Desaster, nicht? Die Kinobetreiber, ihre Verbände, aber auch einzelne Betreiber haben schon vor, als das Ganze losging, vor 10 Wochen gesagt, bitte, bitte sorgt dafür, dass wir dann wenigstens, wenn wir schon einzeln geschlossen werden, dass wir nicht auch einzelne öffnen. Genau das passiert jetzt. Also der Albtraum aller Kinobetreiber und Verleiher. Das andere, was natürlich auch ein Punkt ist, alles wird gerettet. Überall gibt es irgendwelche Rettungsschirme. Das ist auch gerechtfertigt. Ich will das gar nicht kritisieren. Aber wenn die Lufthansa gerettet wird, dann muss man sagen, die Filmindustrie hat viel mehr Arbeit als die Lufthansa. Das heißt, man kann dann sagen, die sind nicht systemrelevant. Aber der entscheidende Punkt ist natürlich, dass es auch keine richtige Kinokultur in Deutschland gibt. Wir haben ganz viele Museen, die immerhin gut ausgestattet sind, die sind öffentlich. Wir haben aber keine öffentlichen Filmmuseen. In NRW alleine gibt es 100 Museen für Bilder, ist gut so, aber es gibt ein einziges Filmmuseum und ich sehe schwarz fürs Kino. Da bin ich sehr pessimistisch. Es werden ganz viele Kinos dicht machen. Das haben wir jetzt schon erlebt in Berlin, ein altes Traditions Kino Kolosseum aus den 20er Jahren hat Insolvenz angemeldet.
Einschätzung zur Öffnung der Kinos, zur unterschiedlichen Öffnung in den Bundesländern, war das von unserem Filmkritiker Rüdiger Soßland. Wir wechseln in ein anderes Bundesland, nämlich nach Sachsen. Es herrschte ziemlicher Andrang, trotz begrenzter Besucherzahlen wegen der Corona-Schutzregeln. Die ersten Besucher des historischen grünen Gewölbes im Dresdner Residenzschloss seit dem Juwelendiebstahl im November 2019 sind heute Vormittag wieder in den staatlichen Kunstsammlungen begrüßt worden. Seit heute ist also mit dem Dresdner Residenzschloss der größte Teil der Sammlung wieder fürs Publikum geöffnet. Zu sehen sind rekonstruierte Paraderäume, die türkische Kammer, der Riesensaal, das Porzellankabinett, das neue grüne Gewölbe sowie auch das historische Grüne. Und unter den ersten Besuchern war für uns Alexandra Gerlach.
Schon gleich zu Einlassbeginn um 11 Uhr bildet sich eine Schlange vor dem Zugang zum historischen grünen Gewölbe. Mit Mundschutz und Abstand versucht Direktor Dirk Söndram, die ersten Besucher in Richtung Luftschleuse, dem Eingangsportal zu dieser historischen Schatzkammer, zu lotsen.
Würden die Nächsten bitte einfach schön nachrücken und ein bisschen Platz für die Besucher.
Anspannung und Freude liegen an diesem Tag dicht beieinander.
Ich freue mich für unsere Besucherinnen und Besucher, dass wir jetzt wieder aufmachen können. Es ist jetzt doch ein halbes Jahr her und es ist einfach, jetzt bewegt sich dadurch was und die Besucher können wieder rein.
Sagt Generaldirektorin Marion Ackermann. Doch die Wunde, die der Überfall auf die Glasvitrine mit unwiederbringlichen Juwelen in ihrer Seele geschlagen hat, ist tief.
Es sei natürlich eine traumatische, schreckliche Erfahrung gewesen.
Auch für Dirk Söndram, den Direktor des historischen grünen Gewölbes, haben die dramatischen Ereignisse vom 25. November 2019 nichts von ihrem Schrecken verloren. Ein Albtraum bis heute.
Das war wie bei einem schweren Autounfall, den man erlebt hat, so etwas. Also das, man muss erstmal wieder den Schock überwinden und dann der Zukunft entgegensehen.
Die Wiedereröffnung des historischen grünen Gewölbes bringt ein Stück Normalität zurück. Aber durch Corona ist nun doch wieder alles anders, drohen neue Gefahren. Am Museumseingang verteilt Tobias Wiedemann in Plastik verpackte Audioguides.
Geräte funktionieren wie ein Telefon. In der Ausstellung gibt es Zahlen, die sind angeschrieben. Je nach Wunsch eingeben, auf Grün zum Bestätigen drücken und dann vorhalten. Dieses Flugblatt zum Kunstraub nochmal dazu.
Auf einem DIN A4-Blatt erfahren die Gäste mehr zum Dresdner Kunstraub. Der Audioguide ist noch in Überarbeitung. Dann geht es in die Luftschleuse. Mit Mundschutz und einzeln, allenfalls Paare dürfen zusammen hinein. In der Ausstellung dann begeistertes Staunen über die vielfältige hochkünstlerische und opulente Pracht. Seit 1724 wurden in diesen 8 Räumen herausragende Schätze des sächsischen Herrscherhauses präsentiert. Vornehmlich, um die Gäste zu beeindrucken und wohl auch, um sie ein wenig einzuschüchtern. 3000 freistehende Objekte höchster Juweliers- und Handwerkskunst sind hier in historisch restaurierter Umgebung zu besichtigen. Im Juwelenzimmer ist die überfallene Vitrine wieder mit Glas verschlossen, aber leer. Man habe bewusst eine Leerstelle gelassen, sagt SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann.
Wir zählen nebenan auf der digitalen Stele die ganze Geschichte, um auch sehr offen damit umzugehen und um auch den Menschen Raum zu geben für ihre eigenen Emotionen.
Glücklicherweise konnten die bis heute nicht ermittelten Diebe nicht alles aus der Vitrine entwenden. Viele Stücke der Juwelengarnituren sind noch da. Sie haben vorübergehend einen neuen Platz gefunden, sagt Direktor Dirk Sündram und zeigt auf zwei kleine Vitrinen.
Das heißt, wir haben die Perlen der Königin, die Gott sei Dank unversehrt geblieben sind, und den Brillantschmuck der Königin, der auch immer noch strahlt. Wir haben die Teile der Diamantrautengarnitur auf einem eigenen Tableau und dann auf der anderen Seite vom Obeliscus Augustalis doch sehr, sehr vieles eben aus der Brillantgarnitur dann eben dort präsentiert.
Ungeachtet dessen bleibt die Frage nach der Sicherheit. Eine von der sächsischen Kulturministerin Barbara Klepsch berufene, hochkarätige internationale Museumsexpertenkommission soll demnächst erstmalig tagen und die Dresdner Kunstsammlungen in Sicherheitsfragen beraten. Es sei unerlässlich, einen gesamtheitlichen Blick auf die Sicherheitsthematik zu werfen, betont Generaldirektorin Marion Ackermann.
Es ist eine andauernde Aufgabe bei auch einer immer größer werdenden Dynamik von technischen Entwicklungen und auch von natürlich von kriminellen Handlungen. Und diese Bewegungen machen von nationalen Grenzen gar nicht halt. Deshalb muss man es auch global oder international angehen. Und da haben wir große Unterstützung von allen Seiten.
Marion Ackermann im Beitrag von Alexandra Gerlach war das. Das Grüne Gewölbe in Dresden ist wieder geöffnet. 2 Tage lang, und damit kommen wir zur Bühnenkunst, fand die Europa-Opera-Frühjahrstagung statt. Da gibt es Fachforen über Finanzierung und Administration im Opernbetrieb. Klassischer Fall für den Kollegen Jörn Florian Fuchs. Herr Fuchs, klären Sie mich auf, was ist Europa-Opera?
Das ist ein Zusammenschluss von professionellen Kompanien, großen Opernhäusern, aber auch trotzdem freien Gruppen, obwohl sie professionell arbeiten. 200 etwa Mitglieder gibt es aus über 40 Ländern. Europa ist hier gleichsam geografisch, ein geografischer Raum. Das heißt, es geht auch ein bisschen über die rechtsstaatlichen Grenzen hinaus.
Stattfinden sollte das ja ursprünglich in Finnland. Sie waren aber nicht in Helsinki, sondern zu Hause im Wohnzimmer?
Ja, wie üblich in diesen Zeiten. Das wurde dann so gemacht, dass es von Finnland aus eine Präsentation gab und eine Moderation hinzugeschaltet. Wurde dann noch Nicholas Payne aus Großbritannien, der das mitgeleitet, der das Ganze im Moment Opera Europa vorsteht, mit moderiert hat. Und wir hatten das Übliche wieder, also sprich eine Zoom-Konferenz mit entsprechend auch den kleineren und mittelgrößeren Pannen immer wieder. Letztendlich kam aber doch relativ viel von dem rüber, was man sonst, denke ich, auch live vor Ort erlebt und diskutiert hätte.
Lassen Sie mich raten, leitende Frage der Europa-Opera-Tagung war natürlich die Stimmung des Bühnen- und künstlerischen Betriebs unter Corona-Bedingungen, richtig?
Das ist natürlich naheliegend, und da kann man zusammenfassen, dass die Stimmung verhalten positiv war. Ist nicht ganz klar, ob das sozusagen auch einfach eine Utopie ist, dass man sagt, es wird schon wieder alles gut, da glauben wir einfach feste dran, dann wird es auch gut, oder ob das wirklich jetzt faktenbasiert ist. Es gab ein paar Beispiele aus den verschiedenen Ländern, die ich mitbekommen habe, wie man natürlich dann ab Herbst mit den Öffnungen umgeht. Da gibt es also extrem große Unterschiede. Was nicht so optimal ist, sind, denke ich, für die Zukunft Koproduktionen. Da wurde klar, dass wenn ein Haus an 3 Orten eigentlich eine Produktion zeigen wollte, dann meinetwegen, es kommt etwas in Stuttgart raus, wandert nach Großbritannien, dann nach Frankreich. Das ist auf absehbare Zeit natürlich nicht mehr richtig machbar, weil man überhaupt nicht antizipieren kann, wann, wo, in welchem Umfang gespielt werden kann. Sebastian Schwarz, der in Kleinbonn war, in Wien und jetzt im Moment in Turin das Theater dort leitet. Er hat was Interessantes gesagt, nämlich man müsse sich dringend darum kümmern, die Verträge mit den Künstlerinnen und Künstlern jetzt gleichsam zu multimedialisieren, beziehungsweise die multimediale Nutzung einfach nochmal neu zu diskutieren. Etwas kompliziert formuliert, ganz einfach. Wer irgendwo live auftritt, muss im Grunde genommen auch einverstanden sein, dass das Ganze verwertet wird für Corona-Zeiten zum Beispiel, dass man also dann leichter noch Online-Streams realisieren kann.
Herr Fuchs, Europa Opera ist natürlich auch ein Marktplatz. Sie haben es schon angedeutet, es gibt Fachkonferenzen und Fachpodien, aber eben auch ein Marktplatz für Kooperationen, also auch Künstlerverträge oder wir kennen das aus der Fußballbranche, ein Transfermarkt für Personen, aber auch für Ideen, Modelle und Finanzierungen und überhaupt künstlerischen Betrieb.
Ja, der direkte Transfermarkt, der ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, ist ja nachvollziehbar auch, damit man nicht weiß, was da so alles vielleicht passiert oder so. Es soll ja auch die Neugier ein bisschen bleiben, dass man nicht alle Pläne der nächsten Jahre dann gleich hat. Aber es gab doch viele Zahlen und Fakten und Daten, die man in den offiziellen Panels bekommen hat, wo ich einen Zugang hatte. Da war es ganz interessant, dass von den Mitgliedern von Opera Europa im Moment etwa ein Viertel tatsächlich Probleme haben durch Subventionskürzungen. 80% wiederum der Mitglieder haben auf der anderen Seite gesagt, dass sie ihre Verträge erfüllen wollen bezüglich den Künstlerinnen und Künstlern und auch den Gästen. Das ist ja auch bei uns oft diskutiert, wie das da aussieht. Und noch so ein paar Splitter vielleicht. Sophie de Lind aus Amsterdam hat gesagt, also natürlich wird es einen Umbau der Spielpläne auch dort geben. Statt großer Oper im Herbst wird man ein Festival, das für den Frühling geplant war, vorziehen mit jungen Komponisten, die dann Uraufführungen in kleinerer Besetzung präsentieren. Damit kann man dann auch eben leichter die Sicherheits- und Hygienebestimmungen erfüllen. Interessant war, was Aviel Kahn gesagt hat aus Genf. Er hat nämlich gesagt, man könnte mal nachdenken über ein Streaming-Modell für Ältere. Das heißt, die sich nicht trauen und nicht ins Opernhaus gehen, bezahlen für einen Stream und finanzieren damit den Weiterbetrieb und vielleicht auch günstige Karten für die Jüngeren.
Europa Opera, eine Konferenz über Bühnenkunst, Gesangskunst, Opernkunst unter Bedingungen von Corona. John Florian Fuchs, danke für diese Auskünfte. Und wir bleiben bei der Bühne, wechseln aber von der Sing- zur Sprechbühne. Da gibt es nämlich viele Berufe, klassische Berufe, Elektriker, Schlosser, Schreiner, das kennen wir. Es gibt aber auch alte Berufe, die es mal auch im Allgemeinen gab. Sattler, Kürschner, Küfer, Spengler, die scheinen ausgestorben oder nur noch von einer Handvoll Menschen ausgeübt zu werden, weil der Bedarf durch kulturellen Wandel nicht mehr da ist. Aber am Theater und in der Oper werden diese Spezialberufe nach wie vor dringend benötigt, weil wir es mit Stücken eben aus, sagen wir, der Shakespeare oder Goethe, Zeit zu tun haben. Und darüber wollen wir jetzt reden.
Endlich mal erklärt.
Über vergessenes Handwerk des Theaters, das täglich gebraucht wird, spreche ich mit unserem Theaterkritiker Michael Lages. Herr Lages, spontan fällt mir, sagen wir mal, erstmal die Modistin ein. Aber helfen Sie mir, was tut ein Gewandmeister?
Ein Gewandmeister ist für alles zuständig im Theater, was mit Kostüm zu tun hat. Das schließt also die Schneidereien ein für Herren und für Damen. Und das schließt auch die Modistin ein. Die gibt es als Ausbildungsberuf auf der Seite vom Deutschen Bühnenverein durchaus noch. Das ist jemand, der Kleider entwirft. Und die gibt es tatsächlich im Theater. Viele von den Berufen, die Sie vorhin gerade genannt haben, die gibt es auch im Theater tatsächlich nicht mehr. Und es gibt gelegentlich noch die Arbeiten, die die Künstler, die Handwerker und Künstler früher ausgeführt haben, beispielsweise den Gürtler. Das ist ja der, der beim Kronleuchter diese ganzen Glasverzierungen und die vielen verschiedenen Lichter aufbaut und anbaut. Den gibt es als Beruf nicht mehr, aber der Vorgang ist natürlich durchaus noch vorhanden. Das macht inzwischen die Requisite.
Ja, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an, den ich mir quasi gegen Ende unseres Gesprächs aufbewahrt hatte. Aber weil Sie es gerade ansprechen, gewisse Berufsbilder, die diffundieren durchaus in andere Bereiche. Zum Beispiel so ein Feuerwerker, ist der jetzt Requisiteur oder umgekehrt?
Also der Feuerwerker, das ist im klassischen Sinne der Rüstmeister, eine der rätselhaftesten Personen überhaupt im Theaterbetrieb. Der ist tatsächlich, der Name sagt es, für Rüstungen zuständig gewesen in Zeiten, wo tatsächlich auch mal Ritter auftauchten. Und wenn irgendjemand jetzt irgendeine Zukunftsoper mit Jedi-Kostümen macht, der würde natürlich auch den Rüstmeister brauchen, der sozusagen Einrüstungen von Figuren braucht. Aber der Rüstmeister ist auch dafür zuständig, genauso wie der noch rätselhaftere Kascheur, dass er beispielsweise so Reifröcke von Damen und auch andere Ausstattungen, die Metall innerhalb des Stoffes haben, dass er die einrichtet. Das sind so sehr detaillierte, kleinere Arbeiten, aber tatsächlich ist er auch dafür da, dass, wenn mal Feuer auf der Bühne ist, nicht gleich das Haus abbrennt.
Jetzt haben Sie mir einen Knochen hingeworfen, jetzt müssen Sie auch aufhören. Was ist denn der Kascheur? Ist das einer, der unter die Röcke kriecht?
Wenn Sie so wollen, ja. Also Sie wissen, wenn Sie suchen, was ist Kascheur, ist vor allen Dingen ein Kleidungsstück, das Dinge verdecken kann. Also beispielsweise die Übergänge zwischen anderen Kleidungsstücken. So, es gibt so Gürtel, Stoffgürtel, die als Kascheur bezeichnet werden. Auch so eine Art Schal kann das sein. Der Kascheur im Theater ist jemand, der kaschiert. Das heißt, der alles, was auf Bühnen steht, zum Beispiel innen mit so einem stabilisierenden Stoff ausschmiert und dafür sorgt, dass Konstruktionen, die eventuell ganz leicht und ganz filigran und zerstörbar wären, auf der Bühne dastehen wie eine Eins und nicht umgeworfen werden können. Das ist der Cacheur. Den gibt es als Funktion natürlich immer noch in allem, was in Kostümen und Bühnenbildwerkstätten so gebaut wird. Als Berufsbezeichnung direkt gibt es ihn nicht mehr.
Wer mal das Glück hatte, in der Seitengasse auf der Hinterbühne eines großen Hauses zu stehen und nach oben guckt, wundert sich, was da so alles rumhängt. Das ist der Schnürboden. Da hängen die Kulissen im Himmel rum, werden nach oben und unten gezogen. In ganz alten Theatern hängen da oft auch sogar noch Sandsäcke dran. Das ist eigentlich eine schwere Arbeit, ne?
Das ist eine ganz schwere Arbeit und das ist in der Tat so, dass Kollege Computer da erst relativ spät zum Einsatz gekommen ist. Es hat viele Jahrzehnte gegeben, in denen tatsächlich kräftige Herren mit starken Oberarmen da unten gestanden sind und Seile hoch und runter gewuchtet haben. Die Sandsäcke sind sozusagen die Gegengewichte teilweise von diesen Seilen. Und ein alter Fahrensmann, jemand, der Elektriker gelernt hat, dann Seemann war, Matrose und Steuermann, der hat mir gesagt, in der Tat sind speziell in Hafenstädten für solche Jobs, wo man mit Seilen umgehen musste, gerne Seeleute genommen worden, Matrosen, weil die sich in den Wanten auskannten und tatsächlich mit Seilen umgehen könnten. Ein Detail, aber tatsächlich weist das darauf hin, dass es im Theater unendlich viele Berufe gibt, die eigentlich nicht Fachberufe sind, sondern ungelernte Berufe. Also der Bühnenarbeiter beispielsweise, der macht nichts anderes als stellen, setzen, ziehen, schieben. Aber er ist eine ganz eigene, er findet eine ganz eigene Welt, sind manchmal die verlässlichsten Leute im Theater überhaupt.
Und können durchaus widerständige Köpfe sein, ne?
Ja, gibt es berühmte Geschichten in der DDR, speziell so in der alten Volksbühne in Ostberlin. Die Bühnenarbeiterschaft ist sozusagen ein Auffangbecken für einen Haufen unangepasste Leute gewesen. Und wenn Sie heute jemanden haben, der ein bisschen Querkopf ist und sich eigentlich immer als aufmüpfig erweist, der ist in der Bühnenarbeiterei eines Theaters immer gut aufgehoben.
Michael Lages klärte uns auf, endlich mal erklärt, vergessenes Handwerk des Theaters. Noch einmal zur Literatur. Ein Spürhund der Literatur sei er gewesen. Seit 1960 war er, über den jetzt zu reden ist, der Herausgeber der Literaturzeitschrift Manuskripte, der Schriftsteller, Lyriker Alfred Kollaritsch. Im Alter von 89 Jahren ist er gestern gestorben.
Wir haben hier das Forum Stadtberg gegründet in Graz 1958, 60. Und da haben wir am Abend vorher gesagt, jetzt machen wir doch ein Blättchen, zeigen unsere Gedichte her. So hat es ganz bescheiden begonnen. Das irgendwie hat sich es als selbstverständlich erwiesen, dass wir natürlich nur ungedruckte Texte bringen. Es hat ja auch wenig Medien gegeben, die Texte jüngerer Autoren gedruckt haben oder danach geschaut haben.
Alfred Kollaritsch war das vor einigen Jahren. Seine Zeitschrift Manuskript ist längst Teil der Literaturgeschichte, weil sie in den Jahrzehnten nach dem Krieg wichtig war. Frage an den Literaturkritiker Helmut Böttiger: Wer publizierte alles dort?
Ja, das war die Suche nach der Moderne, wie Alfred Kollaritsch selber sagte. Er hat es gegründet, unter anderem mit Barbara Frischmuth. Aber dann kam die berühmte Wiener Gruppe dazu. Ernst Jandl wurde durch die Manuskripte berühmt. Und dann vor allem natürlich die beiden Nobelpreisträger Peter Handke und Elfriede Jelinek.
Ein Prinzip war, wenn ich es richtig weiß, dass in den Manuskripten, die oft als so ein dickes Buch erschienen, großformatig, ich habe noch so ein paar alte Ausgaben zu Hause, das Prinzip war, dass dort erstmalig publiziert wurde, richtig?
Ja, es steht da auch immer drin, nur Erstdrucke. Also man kann da nicht keine Zweitverwertungen machen. Und außerdem ist das Copyright von Anfang an bei den Autoren gewesen. Und das war 1960 schon der Einbruch der Moderne, der unmittelbaren Moderne in die deutschsprachige Nachkriegsliteratur. Es gab da nichts. Und die Manuskripte, das Forum Stadtpark in Graz, war schon der Hort der Moderne. Und die Österreicher waren eben vielleicht durch die Sprachkritik von Ludwig Wittgenstein schon da prädestiniert, Sprachkritik zu betreiben. Sprachkritik, die per se auch Gesellschaftskritik war in den 60er Jahren. Und diese Legende, Manuskripte, die gibt es ja bis heute. Und durch die Manuskripte ist Alfred Kollaritsch wirklich zu einem Mentor mehrerer Generationen geworden. Und er war der Anreger, der Stifter. Er hat tatsächlich als führender über Kopf bestimmter literarischer Bewegungen Geschichte geschrieben.
Ja, Sie sagen, es ist eine Art Berufsmentor, könnte man fast sagen. Er war Lehrer in Graz, führte Schüler gewissermaßen an die Literatur heran, später uns Leser, war auch Mitgründer und Leiter, wir haben es gehört, der einflussreichen Grazer Künstlervereinigung Forum Stadtpark. Er hat aber auch selber zur Feder gegriffen, ne?
Ja, es hat sehr lange gedauert. Also gut 10 Jahre, nachdem er die Manuskripte gegründet hat, erschien erst sein erstes Buch, der Roman Die Pfirsichtöter 1972. Es ist kein Zufall, dass er diesen Roman im Auditorium Maximum in Wien zusammen mit Peter Handke vorgestellt hat, der gleichzeitig sein Wunschloses Unglück veröffentlicht hat. Also das war schon eine Hommage auch von Handke an Alfred Kollerich, der durchaus als sein Mentor zu bezeichnen ist. Und gleichzeitig hat Kollerich auch Gedichte geschrieben. Noch im letzten Jahr erschien im Wallstein Verlag der Lyrikband Die Nacht des Sehens. Er hat als Lyriker dann auch den Petrarca-Preis bekommen. Handke hat da bestimmt eine führende Rolle dabei gespielt, 1978. Und er trat aber als Autor hinter seine Rolle als Anreger, als Macher, als Organisator der Moderne in diesem Forum Stadtpark tatsächlich eher zurück.
Er hat gerne auch mit der Sprache gespielt, Sie haben es gesagt, Autoren wie Jandl, Mayröcker, auf die er auch viel Wert legt, waren immer dabei. Einübung ins Vermeidbare heißt, glaube ich, ein Sammlungstext oder eine Sammlung von Lyrik. Insgesamt würden Sie sagen, literaturgeschichtlich schon eine wichtige Epoche, ne?
Auf jeden Fall. Also er steht für die Moderne im deutschsprachigen Raum. Die Manuskripte sind wirklich eine immense Leistung. Und interessant ist, dass er an Peter Handke auch immer wieder festgehalten hat, der 1963 als vollkommen Unbekannter in Graz auftauchte im Forum Stadtpark. Und obwohl Handke über diese Gruppenkämpfe relativ schnell hinauswuchs, ist die Freundschaft zwischen Kollerich und Handke tatsächlich beständig gewesen, wurde immer intensiver. Handke ging immer sehr gern nach Brunnsee, bei Graz, dem Geburtsort von Kollerich, wo er ständig wohnte. Das ist der Ort, aus dem er heraus erlebte. Also von der Provinz schöpfte er Kraft, wirklich auch in die Welt hineinzustrahlen. Und er ist nicht nur für Handke, auch für andere ein sehr wichtiger Ansprechpartner gewesen, der auch Mut gemacht hat, etwas zu riskieren, das Experiment zu wagen.
Zum Tod von Alfred Kollerich war das der Literaturkritiker Helmut Böttiger. Corona beeinflusst das kulturelle Leben, auch international. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Bei uns in Deutschland haben die ersten Museen seit ein paar Wochen wieder geöffnet. Der Pariser Louvre ist dagegen 2 Monate später erst dran. Am 6. Juli soll es jetzt endlich soweit sein. Ein neues Reservierungssystem und neue Schilder sollen dann zur Sicherheit der Besucher beitragen. Außerdem gilt in den Ausstellungsräumen eine Maskenpflicht und die Abstandsregeln müssen natürlich respektiert werden. Online-Reservierungen sind ab Mitte Juni möglich. Manche Situationen erscheinen uns heute aus der Corona-Perspektive sehr merkwürdig. Ein Bahnhof voller Touristen zum Beispiel. Die Schriftstellerin Donna Leon hat deshalb jetzt den 30. Fall ihres venezianischen Ermittlers Brunetti etwas umgeschrieben. Brunetti sollte darin ursprünglich nicht zum Bahnhof von Venedig fahren wollen, wegen der vielen Touristen. Aber das könnte nun komisch wirken. Daher lässt ihn Donna Leon den Bahnhof jetzt meiden, weil alle Touristen verschwunden sind und ihn das so sehr befremdet. Ein kleines Detail, denkt man als Leser, für die Autorin war das aber ein großer Schritt. Bisher gab es in ihren Büchern nämlich kein einziges Detail, das Aufschluss über den Zeitpunkt der Handlung geben konnte, also keine Bezüge zu politischen oder historischen Ereignissen. Der Krimi soll übrigens im kommenden Jahr erscheinen. Und der polnische Schriftsteller Jerzy Pilch ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Er hat zahlreiche Romane und Theaterstücke geschrieben. Zu seinen bekanntesten Werken zählen die Romane »Mein erster Selbstmord« und »1000 stille Städte«. Für das Buch »Zum starken Engel« wurde Pilch mit dem Nike-Preis ausgezeichnet. Ein Roman, der aus der Ich-Perspektive vom tiefen Fall und Wiederaufstieg eines alkoholkranken Schriftstellers erzählt. Pilch arbeitet auch als Kolumnist für polnische Tageszeitungen.
Die Kulturmeldungen waren das mit Doris Schäfer-Noske. Hier folgen gleich die Nachrichten, ausführlich dann die Informationen am Abend, wie gewohnt. Dort ein Thema, die weiteren heftigen Ausschreitungen in den USA nach der Tötung eines Schwarzen durch die Polizei. Einen angenehmen Abend, ein gutes Wochenende wünscht Ihnen Michael Köhler.